Wir haben zum Einstieg The Mamas and the Papas beim California Dreaming erwischt. Kein Wunder bei diesem grauen Himmel über Ulm am heutigen Mittwoch, den 3. Juli 2013. Es ist 16:03. Damit begrüßt Sie Friedrich Hoog zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Wie an jedem ersten Mittwoch im Monat ist unser Thema das BGE, das bedingungslose Grundeinkommen. Wir haben uns heute einen ganz speziellen Ausschnitt aus dem vielschichtigen Themenbereich des Grundeinkommens vorgenommen, und zwar der freie Mensch im Sozial- und Gesundheitssystem. Mut zum Widerstand gegen Fehlentwicklungen, Einschränkungen der Freiheit und Bevormundung. Dazu ist Publizistin, Autorin und Aktivistin Renate Hartwig zu Gast im Radio Free FM Studio. Ebenso Herr Uli Walter, den wir von der vorletzten Sendung her schon kennen, also der Ausgabe vom 1. Mai. Ganz herzlich willkommen hier im Studio, Frau Hartwig und Herr Walter.
Danke, wunderbar. Auch herzlich willkommen.
Ja, schön, dass Sie da sind, Frau Hartwig. Man kennt Sie, ganz klar, aber dennoch, Sie dürfen sich ein bisschen persönlich vorstellen, damit jeder weiß, wer hier im Studio wirklich ist.
Ja, also ich bin Autorin, aber eigentlich bin ich mehr oder weniger eine aktive Bürgerin. Und das lebe ich auch. Also ich schreibe Sachbücher, ich mache ein Kinderkreativprojekt, um Kreativität zu fördern, und ein Sozialprojekt für Kinder. Beschäftige mich mit sehr kritischen Themen, weil meine Devise heißt, einmischen ist Bürgerpflicht. Und da möchte ich ganz viele Leute dafür motivieren, dass sie mitmachen.
Sie sind ja auch Referentin in Banken, in Konzernen, in Verbänden und in Schulen. Was machen Sie da bei diesen Vorträgen so?
Ja, da geht es einfach jetzt im Moment um das Thema des Gesundheitssystems. Es geht aber auch, ich war ja 6 Jahre auch im Bundeswirtschaftsministerium, Dozentin für Geldwäsche, Übernahme von Firmen, Einwirkungen. Und ich habe mich sehr mit der Wirtschaft auseinandergesetzt, weil ich gesehen habe, wir haben eine Gesellschaft, die immer mehr auseinanderfällt. Und entweder wir kriegen das selber auf die Reihe oder wir haben irgendwann ein Problem. Und zwar ganz einfach, weil diejenigen, die am Rand von der Gesellschaft stehen, die fallen nämlich dann durch den Rost. Und vielleicht bin ich da auch deshalb so aktiv, weil meine eigentliche Ausbildung ist Sozialarbeiterin. Und das bin ich vielleicht auch irgendwo immer geblieben.
Sie sind es geblieben, haben aber über den Tellerrand herausgeschaut, eine Menge Informationen gesammelt im Laufe der Zeit. Diese Informationen sind natürlich auch in Büchern drin, wollen wir nachher gleich drauf zurückkommen. Ihr Motto lautet Mut zum Wahrnehmen, Mut zum Mitreden und Mut zum Handeln. Klar, wir wollen im Rahmen dieser Sendung auch erfahren von Ihnen, was die Hörer tun können, um ihre Rechte als Patienten wahrnehmen zu können. Aber für den Anfang mal ganz allgemein, was bedeutet für Sie persönlich diese Tätigkeit der Publizistin, der Autorin, der Aktivistin, und wie haben Sie jetzt konkret den Sprung zur Initiative Grundeinkommen Ulm geschafft?
Also meine Bücher sind entstanden oder als Autorin, weil ich eigentlich immer schon geschrieben habe. Das mache ich ja jetzt inzwischen schon über 30 Jahre, weil ich mich mitteilen möchte, weil ich sehr viel recherchiere. Und diese Bücher haben auch dazu geführt, dass wir Themen angegangen sind, die irgendwo sonst versickern. Den Sprung zum Grundeinkommen, das waren Gespräche mit Menschen, die dann gesagt haben, das gibt's, wir sollten darüber reden. Und ich denke halt, dass wir in dieser Gesellschaft vergessen haben, mal ein Thema anzufangen und bis zu Ende zu diskutieren. Wir sind ja nicht einmal bereit, etwas zu Ende zu denken, geschweige denn darüber zu streiten. Und ich bin halt auch für Reibung, das erzeugt Feuer. Aber wenn wir einfach nur hinsitzen und eine Glotze anmachen und danach schauen und uns berieseln lassen und aufhören selber zum Denken, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass unsere Gesellschaft irgendwann kippt.
Wie wir sehen, Sie greifen immer wieder Themen auf, die sich mit gesellschaftlichen und auch sozialen Missständen in unserer Gesellschaft beschäftigen. So gibt es bei Ihnen ein Kinderkreativprojekt, das Sie erwähnt haben, ein Mutmach- und ein Sozialprojekt für Kinder oder natürlich Ihre jüngste Trilogie zum Gesundheitswesen und zum Gesundheitssystem. Die Bücher Der verkaufte Patient von 2008, Krank in Deutschland von 2010 und Ihr jüngstes Buch Geldmaschine, Kassenpatient von 2012. Was hat Sie konkret eigentlich veranlasst, sich genau diesen Themen zu widmen?
Das ist eigentlich die beste Geschichte. Ich habe nie im Leben gedacht, dass ich jemals mit diesem Thema anfange. Und zwar, ich bin da selber eine Betroffene, obwohl ich gesund bin. Ich saß nämlich bei meinem Arzt und habe gemerkt bei meinem Arzt, dass ich ein völlig uninformierter Patient bin, dass ich auf der einen Seite zwar der Finanzier dieses ganzen Systems bin, aber dass ich nur zahle und mich nicht mehr darum kümmere, was passiert eigentlich mit dem Geld. Und dann saß ich bei meinem Arzt und dann ist etwas passiert, was bei mir natürlich sowas wie ein Schlüsselerlebnis war. Und jetzt sind wir beim Wort Freiheit. Der Computer von meinem Arzt ist angesprungen. Ich komme rein, er begrüßt mich, er geht wieder raus, weil er was erledigen muss oder ans Telefon. Ich sitze 1,5 Minuten in dieser Praxis oder in seinem Sprechzimmer, macht der Computer sich selbstständig, dann kommt ein rotes Band und da steht drauf, die Behandlungszeit für diesen Patienten ist abgelaufen. Da hat es bei mir Klick in der Birne gemacht und habe mir gedacht, wer bitte entscheidet, wie lange mein Arzt mich behandelt und vor allem, er hat mich ja noch gar nicht behandelt. Und dann kam er rein und dann hat er gesehen, dass ich das gesehen habe. Und dann hat er natürlich gleich sich gewunden. Und dann hat er gesagt, das ist ihm jetzt peinlich. Und dann hat er es ausgeschaltet und dann habe ich gesagt, was ist das? Und dann habe ich gefragt. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema, von 100 Leuten hätten 99 nicht gefragt. Und ich habe gefragt. Niemand hätte gefragt, die hätten geknickt und hätten gesagt, ja, okay, es ist halt so. Und ich wollte wissen, wer entscheidet, wie lange mein Arzt mich behandelt. Dann habe ich gesagt, Sie können doch nicht irgendwo ein Softwareprogramm da in Ihrer Kiste drin haben, das Klick macht nach 1,5, nach 3 Minuten, nach 5 Minuten und dann müssen Sie das Gespräch unterbrechen und dann kann ich wieder gehen. So stelle ich mir Gesundheitsversorgung in Deutschland nicht vor. Und dann wollte ich es wissen, dann hat er gesagt, kann er mir nicht sagen, da langt sein Budget nicht. Und dann bin ich ja auch nicht gebohrt, gell? Und dann habe ich so lange gebohrt, bis er gesagt hat, er kommt zu mir heim und erklärt es mir. Und dann kam er aber mit 3 Kollegen. Und als die gegangen sind, habe ich zu meinem Mann gesagt, also ich bin sehr belesen, ich bin ein hochpolitischer Mensch. Wieso weiß ich das nicht als Kassenpatient? Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und bin gelandet in einer Schlangengrube von einem Ausmaß, da kann ich auch nach Sizilien zur Mafia gehen, da wäre ich wahrscheinlich schneller durch gewesen als jetzt hier in unserem Gesundheitssystem.
Ganz schwierig hier an der Stelle eine Schneise zu schlagen, um ein bisschen Boden reinzukriegen. Wo geht denn das ganze Geld hin, die Patienten zahlen ja ein, Krankenversicherungen, alles Mögliche, Gesundheitskassen und irgendwo muss das Geld landen, aber es reicht dann nicht für den Arzt mehr als 1,5 Minuten für den Patienten zur Verfügung zu haben, denn er kriegt ja quasi eine Pauschale und muss damit eben ein ganzes Quartal lang auskommen, egal wie lange er sich mit dem Patienten beschäftigt und wenn er weniger Zeit investiert, kann er mehr Patienten reinnehmen oder hat er mehr Freizeit.
Jetzt gehen wir mal weg vom Arzt, jetzt gehen wir mal zum Finanzier. 90% unserer Gesellschaft sind gesetzlich krankenversichert. 90%. Diese 90% gesetzlich Krankenversicherten zahlen ein im letzten Jahr ca. 190 Milliarden Euro. Und wenn Sie heute eine Umfrage machen, weiß kein Mensch, wo das Geld bleibt. 15% von diesen 190 Milliarden werden verwendet für ambulante Versorgung unserer gesamten Gesellschaft. Also man sieht ja schon allein an der Prozentzahl, da kann was nicht stimmen. Dieses Zahlenspiel, das ist jetzt viel zu trocken. Ich sage Ihnen ganz einfach, es geht darum, dass sich Menschen, Institutionen, Verbände, Funktionäre, Ärztefunktionäre, Kassenfunktionäre, Verbandsfunktionäre Pipelines gebaut haben von diesem großen Topf, wo die 190 Milliarden einfließen und die fließen raus. Die sind aber nicht dazu da, dass man letztendlich gesünder wird, dass man, wenn man krank ist, Hilfe kriegt, sondern dass man uns verwaltet. Die 90% unserer Gesellschaft an Kassenpatienten wird verwaltet. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir mal früher 1400 Kassen hatten, heute haben wir 134 Kassen und wir haben auch heute, 2013, mehr Verwaltungskosten wie damals, als wir 1400 Kassen hatten. Also daran erkennt man schon die Kluft, die da dazwischen ist. Und was mich dann wirklich auf die Palme gebracht hat, dass es niemand interessiert. Wir als Kassenpatienten sind eigentlich mitbeteiligt, dass dieses System so funktioniert gegen uns, weil es uns nicht interessiert. Wir glauben, wir haben da so eine kleine Chipkarte. Wir gehen hin und wir sind inzwischen zu Schnäppchenjägern worden. Wir lassen uns von den Krankenkassen irgendwelche Bonusprogramme aufzwingen und glauben, wir haben jetzt wunderbar was gemacht. Ich brauche zum Beispiel von meiner Krankenkasse keinen Rucksack. Ich brauche auch keine Laufschuhe von der Techniker-Krankenkasse.
Ich brauche überhaupt nichts. Ich brauche diese Krankenkasse, wenn ich krank bin und wenn ich Hilfe brauche, dass ich wieder gesund werde und dass die Ärzte dann nicht in eine schmale Spur kommen. Und jetzt sind wir bei den Ärzten. Die Ärzte, die heute zuhören, denen mache ich alle zum Vorwurf. Mangelnde Solidarität. Die gibt es unter Kassenpatienten. Wir müssen nämlich mal eine gesellschaftliche Thematisierung kriegen. Was ist ein Solidarsystem? Und da sind wir weit, weit weg. Jeder glaubt, er muss ein Schnäppchen machen. Und es funktioniert nicht. Und solange wir uns unsere Wellnessprogramme zahlen lassen und eine Oma in ihre dreckigen Windeln liegen lassen, weil sie keine 5 Windeln kriegt, und solange einer am Schreibtisch sitzt und verwaltet, wie viel Stuhlgang der Mensch hat und wie viel Urin er ausscheidet. Und wenn er mehr hat, als er ausgerechnet hat, hat er Pech gehabt. Dann liegt er nämlich in seiner eigenen Brühe. So lang, kann ich Ihnen sagen, bleibe ich bei diesem Thema dran, bis es jeder im Kopf kapiert hat, dass er weiß, er auch ihn könnte es treffen. Das muss in die Köpfe rein.
Wenn Sie recherchieren, wen befragen Sie da und was bekommen Sie da für Antworten? Sind diese Antworten offen? Werden da Belege mitgeliefert oder kriegt man da auch mal eine Wand zu sehen?
Also ich kriege überhaupt keine Wand zu sehen, weil ich die dann eindreht. Also wenn ich an den Kassen, das ist schon richtig, die wollen eine Wand. Aber es gibt genug Leute bei den Kassen, die selber unzufrieden sind und selber auch Kassenpatienten sind. Und das sind dann meine Informanten. Ich brauche überhaupt niemanden befragen. Ich wäre ja gar nicht fertig mit den Materialien, die man mir freiwillig schickt.
Ja, was kommt denn da dann konkret raus? Wo gehen Gelder hin? Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass so ein Vorstand von einer großen Krankenkasse auch ein paar Euro 50 verdient im Monat.
Ja, also Punkt 1, verdient ein Vorstand von einer Krankenkasse mehr wie unsere Bundeskanzlerin. Ich meine, da muss man jetzt nicht unbedingt von Frau Merkel sein, aber unbedingt, wenn ich auf der Geldschiene bleibe, dann muss ich Ihnen sagen, es ist einfach lächerlich. Es ist einfach lächerlich, genauso gut, wie viele Krankenkassen haben wir, wenn wir 134 Krankenkassen offiziell haben. Dann haben wir aber 134 Krankenkassen, Dutzende und Aberdutzende kleine Krankenkassen unter sich, wo jede hat einen Chef. Also wir haben ein Volumen an Verwaltung, wir werden verwaltet. So, und jeder verdient zwischen 250 und 300.000 Euro. Und unabhängig von dieser Zahl haben wir ja nicht nur die Krankenkassen. Wir haben in diesem System auch die Kassenärztliche Vereinigung. Wir sind weltweit das einzige Land, das eine Kassenärztliche Vereinigung hat. Die ganze Welt kommt aus ohne eine KV. So, und was sind das? Das sind Funktionäre. Sie sagen, sie sind für die Ärzte, also die Sprechblase für die Ärzte, das ist nichts anderes als Besitzstandwahrung. Stellen Sie sich mal vor, wir haben 18, ich muss Ihnen was erzählen, unbedingt die absolute Verdummung, die gerade gelaufen ist. Wir haben 18 kassenärztliche Vereinigungen. Diese 18 kassenärztlichen Vereinigungen haben jeweils 3 Vorstände. Jeder Vorstand hat zwischen 200 und 300.000, sogar teilweise über 300.000 Euro Gehalt. Bayern hat 1.200 Mitarbeiter, die eine bayerische KV. In Baden-Württemberg sind es ungefähr 900 Mitarbeiter. So, und die kriegen Geld von den Ärzten, 2,5% von ihrem Umsatz, von ihrem kompletten Umsatz. Und jetzt kamen die auf die Idee und sagen, sie machen eine Imagekampagne für Ärzte. Und haben gerade 15 Millionen genommen für eine Werbung, wo Ärzte irgendwo auf dem Plakat einen Spruch sagen, wir behandeln sie für ihr Leben gern. Wie blöd ist denn das? Also jetzt sage ich Ihnen das Gegenteil. Auf der anderen Seite gibt es Inkontinentpatienten, weil das Thema hat mich wirklich intensiv beschäftigt, weil ich erlebt habe, was es heißt. Ich habe zwei Fälle. Einmal, ich bin in ein Pflegeheim, weil das, was man mir erzählt hat, habe ich nicht geglaubt. In diesem Pflegeheim bin ich mitgegangen einen halben Tag und dann hat man zum Beispiel eine Frau neu gewickelt, habe ich dann gefragt, oder die Schwester hat gefragt, ob ich dabei sein darf. Dann hat die Windel weg von dieser alten Dame und ist mit der Windel aus dem Zimmer. Dann habe ich gedacht, die bringt die Windel weg. Dann kommt die wieder und hat die gleiche Windel wieder und macht die Windel wieder hin. Dann habe ich gesagt, was machen Sie da? Dann hat sie gesagt, ja, Sie müssen, wenn nur uriniert wurde, diese Windel wiegen. Und wenn die nicht ein bestimmtes Gewicht hat, muss die wieder angelegt werden. Wenn wir solche Sparmaßnahmen in unserer Gesellschaft haben, das ist so menschenverachtend, Wissen Sie, wer da noch auf seinem Stuhl sitzen bleibt und sagt, geht mich nichts an? Der braucht sich nicht wundern, wenn er selber in so einer Windel mal liegt. Und das sind die Sachen, die mich eigentlich dazu bewegt haben, immer weiter zu recherchieren. So sind die drei Bücher entstanden. Eins zum anderen. Wenn Sie das dann hautnah erleben oder wenn Ihnen Leute schreiben, ich kriege keinen Rollstuhl, sie ist 25, hat einen Unfall gehabt, kann nichts dafür. Und dann streiten sich die einzelnen Kassen, also die eine, die Unfallkasse mit der Krankenkasse, 2,5 Jahre und 2,5 Jahre sitzt eine 25-jährige junge Frau in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, kommt nicht raus, nur mit Hilfe, dass man sie runterdrängt, weil die sich nicht einigen können für einen Rollstuhl und ich dann so eine Bettelaktion mache, dass man deren Rollstuhl kauft, dann sage ich ihnen, das sind zwar Einzelgeschichten, so hört sich das jetzt an, aber in der Summe dieser 7 Jahre, wie ich recherchiert habe, kann ich Ihnen sagen, es sind keine Einzelgeschichten. Es ist ein Bild unserer Gesellschaft, wie wir miteinander umgehen. Und das war aber auch der Sprung, wo ich dann gesagt habe, würde denn unsere Gesellschaft sich verändern, wenn wir ein Grundeinkommen hätten? Wenn wir anders mit dem Geld umgehen? Das war die Diskussion, weil Sie mich vorhin gefragt haben, wie sind Sie da rangekommen? Das war eine Spur davon.
Was genau sich da ändern würde oder wie man das hinkriegen könnte, können wir nachher mal thematisieren. Mich würde jetzt nach dem Geld noch ein bisschen was anderes interessieren. Zurzeit ist es ja sehr in, über Datenschutz zu reden. Wie sieht denn das aus beim Datenschutz bei Patienten mit Informationsrechten und Mitspracherechten?
Also Datenschutz in dem Fall gibt es gar nicht. Also die neue elektrische Gesundheitskarte. Das ist zum Beispiel ein Projekt, das kostet am Schluss 14 Milliarden. Fragt keiner mehr. Und es ist absolut offen, was mit diesen Daten passiert. Die landen in einem großen Computer und wer die dann irgendwo verwaltet oder abziehen kann, überall, wo Daten von Menschen verwaltet werden, können Daten raus. Punkt. Wir brechen damit dieses Vertrauen zwischen Arzt und Patient. Da gibt es noch ganz andere Modelle. Da gibt es zum Beispiel das Hausarztmodell. In diesem Hausarztmodell ist es so gelaufen, gelockt werden die Leute und sagt man zu den Leuten, also mach das Hausarztmodell, schreib dich ein in das Hausarztmodell, dann kriegst du eine bessere Versorgung. Wieso kriege ich eine bessere Versorgung, wenn ich einen Vertrag mache? Und wieso kriege ich bin ein Kassenpatient und der andere Kassenpatient kommt zum Arzt, der hat jetzt zum Beispiel kein Hausarztmodell, wieso kriegt der eine schlechtere? Diese Fragen muss man sich stellen. Und jetzt kommt aber dieser Vertrag auf den Tisch und dann Millionen Leute in Deutschland unterschreiben dann am Tresen vorne beim Doktor einen Hausarztvertrag, ohne den Vertrag zu kennen. Und unten steht dann dort, dass sie zulassen, dass ihre Daten weitergereicht werden. Also die geben selber, wir als Gesellschaft, wir als Kassenpatient, wir sind immer mit beteiligt an dem, was uns letztendlich trifft. Durch Dummheit, durch, was weiß ich, Phlegmatismus und teilweise auch durch Schnäppchenjägerei. Ah, da kriege ich was mehr, also unterschreibe ich. Und was dahinter in den 3 Seiten steht, interessiert mich nicht.
Also unter dem Motto, Sie kriegen günstiger die Medikamente, wenn Sie einen solchen Vertrag unterschreiben und schon ist der Patient gefangen? Oder wie?
Na, günstige Medikamente kriegt man nicht. Man erzählt, dass wenn Sie so einen Vertrag machen, so einen Hausarztvertrag, ja, ganz großes Modell, AOK Baden-Württemberg, da hängen sich alle dran. Der Arzt kriegt mehr Honorar, wenn er so einen Vertrag anbietet. Und dem Patient wird gesagt, wenn du diesen Vertrag machst, dann kriegst du eine bessere Gesundheitsversorgung. So, und jetzt sind wir beim Gleichheitsprinzip. Das geht überhaupt nicht. Wo nimmt denn die Kasse das Geld her, wenn sie einem jetzt, sage ich Ihnen mal eine Zahl von Bayern, da haben die Ärzte 40 Euro, das haben Sie ja vorhin angesprochen, 40 Euro kriegt ein Arzt im Schnitt pro Quartal, pro behandelnden Patient, Kassenpatient. Wenn er so ein Hausarztmodell gemacht hat, mit der AOK in Bayern zum Beispiel oder in Baden-Württemberg, kriegt er 78 bis 80 Euro. Jetzt frage ich Sie allen Ernstes, der Topf ist immer der gleiche bei der Krankenkasse. Woher nimmt denn die Kasse die zweiten 40 Euro? Wieso kriegen da nicht alle 80 Euro? Wieso kriege ich als Kassenpatient, wenn ich diesen Vertrag nicht will, eine schlechtere Versorgung wie mit dem Vertrag? Was hängt an dem Vertrag? Und jetzt sind wir bei den Daten. Die Ärzte geben logischerweise diese Daten weiter zum Verrechnen und die landen dann bei der Krankenkasse. Und langsam aber sicher entscheidet die Krankenkasse die medizinische Versorgung und nicht mehr der Arzt. Und damit gibt es die Trennung zwischen Arzt und Patient. Und wir reden hier von Geld dann. Und wir reden nicht mehr um Gesundheitsversorgung. Und im Vordergrund steht nicht mehr der Mensch, sondern der Verdienst. Und da machen leider viele Ärzte die Augen zu, anstatt sie ihre eigenen Funktionäre in die Wüste schicken. Machen sie solche Verträge, um an ein paar Euro mehr zu kommen. Das greife ich bei den Ärzten massiv an.
Renate Hartwig bei Radio Free FM in der Plattform UKW 102,6 und www.freefm.de. Reinhard May und sein Narrenschiff in der Plattform bei Radio Free FM. Die Initiative Grundeinkommen ist zu Gast, insbesondere Renate Hartwig, Buchautorin. Und Frau Hartwig, Sie haben auch den Begriff der Gesundheitsmafia geprägt oder jedenfalls wesentlich benutzt. Wer spielt denn wem am allerschlimmsten mit?
Also es geht um das System. Das System ist so aufgebaut, dass es korrupt ist und korrumpiert. So, und da gibt es eben ganz wenige. Das fängt an, die Politik steckt die Rahmenbedingungen. Nimmt sich dann raus aus der Verantwortung und sagt, wir haben die Rahmenbedingungen und wir haben die Selbstverwaltung. Und die Selbstverwaltung spielt dann letztendlich diesen Patt, wo kommt das Geld hin und wie wird das Geld verteilt. Und wenn mafiose Strukturen sind, dass mit Erpressung gearbeitet wird, mit Angst, das ganze System ist überlagert von Angst. Von oben nach unten. Der Arzt hat Angst vor Regressen. Der Patient hat Angst, nicht vor seiner Diagnose, sondern dass, wenn er was braucht, dass er es nicht kriegt. Wir mutieren hier alle zu Almosenempfängern, obwohl wir ja eigentlich vorher einbezahlt hat. Und wir sind ja Zwangsmitglieder, das darf man ja nicht vergessen. Wir müssen ja versichert sein. Und wir sind versichert mit diesem Gedanken, da bin ich übrigens auch dafür, dass wir abgesichert sind, weil sonst würden vielleicht manche Leute so wie in Amerika dastehen. Das will ich ja alles gar nicht. Aber Mafia-Begriff habe ich einfach deshalb geprägt, weil es auch völlig undurchsichtig ist. Wir kriegen nicht raus, was passiert tatsächlich mit dem Geld. Jeder schiebt es auf den anderen. Und die Politik steckt die Rahmenbedingungen, macht Gesetze, dass die Gelder wegschieben können. Und am Schluss sagt sie, wir sind nicht schuld. Also da gibt es dann einen Paten, der sitzt dann irgendwo, nicht nur im Gesundheitsministerium, sondern in jeder Partei. Wenn ich die gesundheitspolitischen Sprecher jeder Partei in den Talkshows sehe, dann muss ich lachen. In diesen Runden sitzen Leute, die sind alle privat versichert. Und hinten in der fünften Reihe sitzt dann ein Patient, der darf dann über seine Krebserkrankung erzählen. Aber mafiose Strukturen, meine ich, dass hier Gelder weggenommen werden über Erpressung. Das ist Erpressung, wenn ich Ärzte unter Druck setze mit Regressen und sage, Junge, wenn du so und so viel dein Budget überziehst, musst du von deinem Privatgeld das zurückzahlen. Dann kriegt der Angst. Und wer macht denn das? Das macht die KV, die Kassenärztliche Vereinigung. Und für mich ist das so, wenn ich nach Sizilien gehe, dann haben auch alle Angst vor der Mafia. Die Ärzte haben Angst vor der KV und die Patienten haben Angst vor der Krankenkasse. Und die haben sie berechtigt.
Da fallen mir dann auch die Apotheken ein. Die stöhnen ja derzeit auch über Apothekensterben oder über schwieriges Auskommen und vor allem auch über diese Rabattverträge der Krankenkasse oder Kassen mit den Firmen, die eben diese Mittel herstellen. Ich sage es jetzt mal ganz allgemein.
Ja, das ganze Gesundheitssystem ist ja aufgebaut über Lobbyismus. Also die Entscheidungen treffen ja nicht irgendjemand, sondern die treffen die Lobbyisten. Und die Pharmaindustrie, die droht natürlich, dass sie die Arbeitsplätze verloren gehen, wenn sie nicht ihre Preise halten können. Und da gibt es die Rabattverträge mit den Kassen, die sind auch undurchsichtig. Kein Mensch von uns kennt diese Rabattverträge. Niemand sagt, wie hoch sind die Rabattverträge. Wir haben da keinen, das ist völlig nicht transparent. Wir wissen es nicht. Und dann kommt der Staat und kassiert für die Arzneimittel 19% Umsatzsteuer. Ich meine, das ist eine Symbiose, über die man einfach mal nachdenken muss. Umso teurer die Medikamente sind, umso mehr verdient der Staat an diesem Umsatzsteuer. Wenn ich aber nachher hinausgehe zum Einkaufen und kaufe mir für meine Katze eine Katzendose, zahle ich nur 7%. Aber ich zahle 19% für ein Medikament, wenn ich krank bin und dieses Medikament brauche. Also verdient der Staat an der Krankheit der Menschen. Und das darf so nicht sein, das müsste man alles ändern.
Sie plädieren ja ganz ausdrücklich für Widerstand gegen die Gesundheitsreform oder einfach gegen den aktuellen Status. Wie kann man denn diesen Widerstand organisieren, beziehungsweise was kann der Hörer tun, um hier aktiv zu werden, um vielleicht auch für sich und andere Kranke die Situation zu verbessern? Denn wir haben es schon gesehen, die Situation ist ja gar nicht im Sinne der Patienten.
Also als erstes müssen die Gesunden sich mal überlegen, ob sie nicht irgendwann krank werden. Und die Gesunden müssen erst mal diesen Widerstand aufbauen, diesen Phlegmatismus überwinden und sagen, es geht mich nichts an, ich bin ja noch nicht krank, das ist zu einfach und das ist auch zu kurz gesprungen. So, ich habe das mal gemacht 2008 und 2009, wo ich gesehen habe, 2008, dass die Politik in Bayern, speziell die CSU im Landtagswahlkampf, den Ärzten ein Gesetz angeboten hat, indem, wenn sie ihre Praxen entpolitisieren, kriegen sie ein Gesetz, also ein 73b heißt es, das ist der Hausarztvertrag. Und dann haben innerhalb von 24 Stunden waren die Praxen, die vorher voll politisch waren und sich auf unsere Seite gestellt haben, darum habe ich ja die Bürgerbewegung Bürgerschulterschluss gegründet. Alles war entpolitisiert, die Plakate waren weg und dann habe ich zu den Ärzten gesagt, jetzt habt ihr euch kaufen lassen. Und so war es auch. Und so fängt übrigens Korruption an. Und dann haben sie uns hängen lassen und ich habe das Olympiastadion gemietet, 30.000 Plätze im Olympiastadion in München und es waren 28.000 Leute da. Und es war 2009 nach der Bundeswahl oder vor der Bundestagswahl nochmal 25.000 Leute da. Und gehört hat man medientechnisch so gut wie gar nichts. Also diese Aktivitäten, die ja wir als Patient informiert sich bereits machen, die schlagen nicht durch. Und mein Aufruf ist einfach, dass wir das nicht wegschieben können. Jeder muss sich mal mit diesem Thema auseinandersetzen. Und nicht erst, wenn er krank ist, sondern noch, wenn er gesund ist. Und vor allem plädiere ich dafür, wenn man zum Arzt geht, dann muss man fragen und sich nicht abfertigen lassen im 2,5-Minuten-Takt. Punkt 1. Punkt 2, wenn die Krankenkasse Nein sagt, wenn der medizinische Dienst der Krankenkasse, zum Beispiel im Pflegebereich, die Oma sagt, die braucht noch keine Pflegestufe, dann muss man sich dafür einsetzen. Wenn die Krankenkasse sagt, nein, Patient, du kriegst es nicht, egal was es immer ist, Heilmittel, Hilfsmittel, dann muss ich zur Krankenkasse gehen und dann müssen die das erklären. Warum? Wir müssen penetranter werden. Wir müssen für unser Recht auch dahin gehen. Also nicht die Krankenkasse gibt mir ein Almosen, sondern ich finanziere mit meinem Beitrag den Job, den die in der Krankenkasse haben. Den Auftrag laut SGB V, Sozialgesetzbuch, hat die Krankenkasse nur unsere Gelder zu verwalten und nicht darüber zu bestimmen, was sie kriegt oder nicht kriegt. Und das müssen wir kehren. Die Macht der Krankenkassen muss gebrochen werden, die KV muss weg und die Ärzte müssen lernen, solidarisch zu sein und sich mit uns zu solidarisieren und nicht mit der Krankenkasse oder mit sonst jemand.
Wie ist es denn mit der Anzahl dieser Krankenkassen? Die ist zwar deutlich gesunken, aber da haben wir, wie gesagt, immer noch ein Fehlkonstrukt sozusagen. Wäre es gut, wenn es weniger Kassen gäbe oder wenn es sogar über den Staat laufen würde? Würde das die Solidarität verbessern oder was schlagen Sie auf dem Gebiet vor?
Die Anzahl der Krankenkassen, dass das so sprunghaft von 1400 auf 134, wissen Sie, es kommt mir vor, als wenn man da so Probeexempel macht. Wir haben mal 1400 gehabt, jetzt haben wir auf einmal 134. Ich habe ja vorhin gesagt, die Verwaltungskosten sind heute mit 134 höher wie bei 1400. Also am Geld kann das nicht, ja, stimmt ja was nicht. Da stimmt am System was nicht.
Aber wie sollen wir es denn machen? Wäre es wirklich mit einer einzigen Kasse besser zu machen, weniger Verwaltungsaufwand zu finanzieren?
Die ganze Finanzierung unseres Gesundheitswesens muss man überdenken, ob das eigentlich der richtige Weg ist, so wie es wir jetzt machen. Weil das wird ja alles gesplittet. Dann reden wir heute von einer Bürgerversicherung. Für mich bedeutet das, da müssten dann alle einzahlen. Aber ich habe Politiker gehört, wie jetzt in Ulm, die von der SPD, die sagt dann, und wenn die Tür zu ist, zu Unternehmern, ja, aber die Beamten zahlen da nicht ein. Also das wird schon wieder gesplittet. Da wird ein Spiel gespielt. Und was will ich denn eigentlich? Ich will eine Krankenkasse oder ich will mehrere Krankenkassen. Die können ja mit untereinander in Konkurrenz stehen. Die eine sagt, ich übernehme homöopathische Geschichten. Die andere sagt, mache ich nicht, ich mache mehr das und das. Und dann kann sich jeder selber entscheiden, wo er hin will. Ich brauche nicht unbedingt eine Kasse, aber ich brauche auch keine 134. Das brauche ich auch nicht.
Das Stichwort Olympiastadion, man kann das ja im Internet ein bisschen sehen, da gibt es das eine oder andere. Da habe ich auch den Pater Anselm Grün gesehen, Kloster Münster-Schwarzach. Der ist da auch aufgetreten, hochinteressanter Typ. Wie haben Sie den kennengelernt oder was bedeutet er Ihnen?
Das war, also ich habe das organisiert und was bedeutet er mir? Ich habe ihn über einen Arzt kennengelernt und habe gedacht, vielleicht sollte man mal die Kirchen auch mal mit reinziehen. Weil jeder sagt ja christlich und etwas, was total unchristlich ist, das ist unser Gesundheitssystem. Und er hat auch wirklich eine gute Rede gehalten. Und ich muss lachen, dass er überhaupt da war, ist natürlich super. Weil im Vorfeld, zwei Tage bevor das gestartet ist, am 7. Juni 2008, wurde massiv Einfluss genommen von einem CSU-Abgeordneten, dass er versucht hat, über den Abt, dass der Anselm Grün eben nicht bei uns im Olympiastadion spricht. Also das ist nicht gewollt. Das, was ich da mache, ist natürlich politisch auch nicht gewollt. Und die Kassen, die wollen das auch nicht. Und ich sehe das ja, ich kriege ja dann immer Einladungen zu Talkshows und dann kriege ich wieder Ausladungen, weil irgendwelche Leute dann sagen, wenn die Hartwig kommt, dann lieber nicht. Und das passiert mir immer wieder, aber das ist mir egal. Darum schreibe ich meine Bücher und wer wirklich was wissen will, der muss halt dann ab und zu lesen und muss das Buch dann auch weitergeben, dass es andere lesen können.
Wie kann man Sie im Internet finden, Frau Hartwig?
www.patientinformiertsich.de.
Alles ein Wort, www.
Das ist egal, ist alles geschützt.
Patientinformiertsich.de. Ja. Die Plattform bei Radio Free FM zu Gast ist Renate Hartwig und Frau Hartwig hat vorhin gesagt, Wende, die trete ich ein und Barrikaden sind auch dazu da, dass man sie herunterbricht. Ralf Band und Barricades aus der aktuellen CD Sun, Be Wise. Ich hatte vorhin auch Uli Walter begrüßt im Studio und lieber Herr Walter, Sie sind ja schon ein bisschen Radio erfahren und von Frau Hartwig haben wir jetzt gemeinsam gehört, was so das Gesundheitswesen hier in Deutschland angeht. Wie sehen Sie das eigentlich?
Ja, also vorhin lief ja ein sehr interessantes Musikstück von Reinhard May, nämlich das Narrenschiff. Jetzt, wenn ich ans Gesundheitswesen denke und auch an unser Sozialsystem zum Teil, würde ich nicht vom Narrenschiff, aber von einem Narrenwerk sprechen. Weil hier Lösungen sind, die eigentlich keine sind. Und ich denke, die Ursache ist die, dass eben im politischen Geschäft häufig es zu Kompromissen kommt. Ich meine, ein Kompromiss per se ist ja nicht schlecht, wenn es im zwischenmenschlichen Bereich stattfindet. Aber wenn es um pragmatische Lösungen geht, ist es nicht gesagt, wenn ich eine hervorragende Lösung habe und eine alternative Lösung, die auch sehr gut ist, wenn ich die sozusagen miteinander vermische, dass dann eine noch tragbare Lösung rauskommt, sondern häufig ist dann so, dass die Teilmengen, die da zusammengeworfen sind, zu einer deutlich schlechteren oder nicht gangbaren Lösung führen. Und das sieht man sehr deutlich. Man sieht das auch sehr deutlich in der Gesundheitspolitik, weil sich eben jede politische Strömung in irgendeiner Form wiederfinden möchte. Statt dass man bereit ist, einfach mal die Probleme sehr sachlich anzugehen, sehr analytisch anzugehen. Und wenn ich jetzt auf das eingehe, was die Renate Hartwig gesagt hat vorhin, kann ich das nur unterschreiben. Wir verwalten Probleme viel zu sehr, statt dass wir Probleme lösen. Man muss das auch aufs Nüchterne runterbrechen. Es erfordert eben, wenn ich solche Lösungen suche, muss ich den ganz klaren, eindeutigen Zweck in den Vordergrund stellen. Ich muss wissen, welche Ziele ich mit einer Maßnahme verfolge und ich muss diese Ziele klar formulieren. Und dann muss ich diese Ziele eben professionell und wirksam umsetzen. Und dann darf ich sie nicht mit irgendwie fantasievollen, rein politisch motivierten Argumenten und mit faulen Kompromissen unterlegen, sondern ich muss ganz konsequent einen Weg gehen und der muss sich eben fachlich erschließen und nicht, sag mal, dogmatisch. Nur so können wir eigentlich sicherstellen, dass immer dann, wenn wir Geld in die Hand nehmen, und das ist ja nun im Gesundheitssystem, auch im Sozialsystem eine ganze Menge, dass im Sinne des eigentlichen Zwecks das Geld auch dort ankommt, wo es hingehört. Ich würde da mal davon sprechen, dass wir viel zu häufig in Kauf nehmen, dass es zu großen Fehlallokationen kommt der finanziellen Mittel, die wir in die Systeme hineingeben. Und Geld darf auch nicht in der Verwaltung versickern. Und es darf auch nicht an Stellen ankommen, wo es wirkungslos verpufft. Sondern wir müssen dafür sorgen, dass es wirkt, und zwar an der Stelle, wo es hingehört. Das bedarf natürlich auf der anderen Seite, auch das ist ja vorhin angesprochen worden, einer hohen Transparenz und einer funktionierenden Systematik. Das ist das, worum ich mich als Systematiker vor allem kümmere, dass ich schaue, wie sehen die Schnittstellen aus, wie sind die Wechselwirkungen. Und das wird eben häufig in der politischen Entscheidung überlagert durch parteipolitische Interessen, durch reine Dogmen. Ja, da hilft es auch nichts, wenn man die Dinge schönredet. Das hilft uns auch nicht weiter, wenn wir sozusagen mit sozialen Sprüchen begründen, warum wir den einen oder den anderen Weg brauchen, sondern wir müssen Daten, Fakten und Wirkungsweisen zusammenführen und daran unsere Entscheidungen treffen. Das passiert leider zu wenig. Ich sage dazu häufig, wer das Herz und den Willen hat, wirklich zu helfen und für die Gemeinschaft einen Nutzen erreichen möchte, der muss nüchtern denken und professionell handeln. Und das ist der Weg, den man gehen muss. Und wir dürfen es nicht in dieser Form, wie das heute leider häufig passiert, falsch politisieren.
Gelder gezielt einsetzen, dass sie da ankommen, wo sie eigentlich ankommen sollten, dass sie nicht verpuffen. Das ist natürlich ein Stichwort, das uns dann wieder zurückbringt zu unserer Initiative Grundeinkommen. Würde das bedingungslose Grundeinkommen da sein, hätten viele Dinge, die es heute gibt, wie Hartz IV, keine Daseinsberechtigung mehr. Vielleicht können Sie uns da so ein paar Worte sagen, wie das Grundeinkommen und das Gesundheitssystem ineinander reinspielen.
Also zunächst mal, wenn ich über das Grundeinkommen spreche, dann kann man ja nicht sagen, da gibt es bisher nichts und die Alternative wäre das Grundeinkommen. Stimmt ja nicht. Wir haben Hartz IV. Hartz IV ist im Grunde ein Grundeinkommen oder Mindesteinkommen oder wie man es immer nennen will. Das ist diese untere Absicherung, dann, wenn Menschen Hilfe brauchen. Das steht auch im Grundgesetz. Im Grundgesetz ist die Sozialstaatlichkeit verankert. Aber was wir eben nicht brauchen, sind ein Sammelsurium von Sozialleistungen, wo schon im Verwaltungsapparat das meiste verpufft. Was wir eben nicht brauchen, ist eine Hartz-IV-Regelung, bei denen Menschen nur gegängelt werden, ohne dass denen wirklich geholfen wird, in den Arbeitsmarkt wieder reinzukommen. Was sollen denn 5 Bewerbungen pro Monat von jemandem, der gar nicht weiß, an welche Netzwerke er sich wenden kann? Und wenn dem dann empfohlen wird, er soll halt die gelben Seiten aufschlagen, dann kann er Adressen raussuchen, um Bewerbungen zu schreiben. Also das ist doch grober Unfug. Das hilft Menschen nicht, sondern diejenigen, die ihre Netzwerke haben, die finden auch ihren Job. Die brauchen ein Geld zur Überbrückung. Diejenigen, die keine Netzwerke haben, denen muss man Netzwerke zur Verfügung stellen, um sich in dem Gesamtgebilde zurechtzufinden und ihre Arbeitskraft dort anzubieten, wo sie gebraucht wird. Und denjenigen, die eben lange Zeit nicht im ersten Arbeitsmarkt einen Platz finden, ja, denen sollte man eben das bedingungslose Grundeinkommen gewähren. Und die Möglichkeit bieten, hinzuzuverdienen, nicht immer nach dem Motto alles oder nichts, sondern dann muss man halt sich irgendwie einigen, dass ein bestimmter Prozentsatz dessen, was hinzuverdient wird, vielleicht abgeführt wird über ein Steuermodell oder was auch immer. Da bin ich relativ offen für die Diskussion. Nur so wie wir es heute geregelt haben, ist das ein solcher Unfug, der garantiert nicht funktionieren kann und der auch nicht die notwendigen Stellschrauben hat, um den Arbeitsmarkt entsprechend zu dynamisieren. Und daran krankt die ganze Sache. Und deshalb muss man in einer einzigen Leistung, und da nehme ich jetzt mal das Grundeinkommen als Beispiel, sämtliche Sozialleistungen zusammenführen. und nicht 134 verschiedene Sozialleistungen über zig verschiedene Kassen verteilen. Ja, das geht bis hin zu den familienbezogenen Leistungen. Wir haben 195 familienbezogene Leistungen, das weiß ja fast keiner. Wir haben ungeheuer komplizierte Verteilungsschlüssel. Und auf der anderen Seite muss ich dann sehen in einem Gutachten der Ruhr-Universität, dass sich dort eine Unzahl von Schnittstellen ergibt, auch im steuerlichen Bereich, die überhaupt nicht von der Planung her so gewollt sind, die einfach passiert, weil das System zu intransparent ist, zu infunktional und nichts taugt. Aber die Politik diskutiert immer weiter, wie wir noch mehr Leistungen dort draufpacken, statt dass man die einfach mal durchrationalisiert auf den Punkt führt und dann so ausgestaltet, dass sie auch effizient wirken.
Frau Hartwig, unser heutiges Thema lautet ja der freie Mensch im Sozial- und Gesundheitssystem. Sehen Sie aktuell tatsächlich Freiheitsrechte auch als gefährdet an? Wir haben ja jetzt über Geld gesprochen und über, ja, was der Patient haben sollte und vielleicht nicht bekommt. Aber wie ist es mit dem Stichwort Freiheit? Benjamin Franklin, einer der Gründungsväter der Vereinigten Staaten, hat ja mal gesagt, wer grundlegende Freiheiten aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, hat am Ende weder Freiheit noch Sicherheit verdient.
Tja, da hat er recht. Genau so ist es. Also faktisch auf jeden Fall, dass wir die Freiheit aufgeben, indem wir einfach glauben, die werden das schon für uns regeln. Niemand wird es für uns regeln. Freiheit habe ich bereits aufgegeben, indem ich mich allem unterordne, was von den Kassen, wenn wir jetzt mal einfach auf dem Gesundheitssystem bleiben, dann können Sie versuchen, mal 10 Leute, die wirklich krank sind, fragen Sie 10 Leute, ob sie frei entscheiden. Und wenn ich heute zu einem Arzt gehe, der aufgrund von Verträgen mit den Kassen oder Rabattverträgen mit der Pharmaindustrie, die Freiheit ist schon weg. Wenn ich es aufs Gesundheitssystem runterbreche, dann fordere ich die Freiheit, ich muss meinem Arzt vertrauen. Und der Arzt muss frei sein, für mich als Patient, wenn ich mit der Diagnose mir etwas zu verschreiben, aber nicht, weil er da jetzt einen Gewinn hat, sondern weil es mir hilft. Die Freiheit haben wir längst aufgegeben. Die Freiheit, es gibt für mich übrigens keinen freien, niedergelassenen Arzt. Das, was wir hier an Praxen haben, das sind alles Scheinselbstständige. Und das kann ich auch beweisen. Weil sie alle die Sicherheit genommen haben und ihre Freiheit aufgeben haben. Die Ärzte kriegen jeden Monat eine Abschlagszahlung und mit dieser Abschlagszahlung, das ist wie ein Gehalt. Und da haben sie ihre Freiheit aufgegeben. Inzwischen sind Verwalter in den kassenärztlichen Vereinigungen, bestimmen unsere Medizin und nicht die Ärzte. Und wenn wir da so weitermachen, dann ist derjenige, der krank ist derjenige, der durch den Rost fällt. Freiheit ist eines der höchsten Güter überhaupt. Und wir sind längst dabei, das wegzuschmeißen für irgendwelche Dinge, die man uns als Lockmittel hinschmeißt. Das finde ich so traurig. Und darum bin ich teilweise auch so scharf in meiner Formulierung. Und immerhin, wenn man die Bücher zusammenzählt, für die 3 Bücher, auch für die vielen, vielen anderen Sachbücher, die ich geschrieben habe, in dieser Gesundheitsschiene habe ich noch nie eine Unterlassungserklärung gekriegt. Ich hätte mich gefreut, weil ich veröffentliche immer 30% und 70% habe ich im Schrank, dass ich bei einer Klage noch was rausziehen kann. Aber da haben sie sich noch nie rantraut.
Gut recherchiert. Renate Hartwig, Geldmaschine, Kassenpatient, das aktuelle Buch. Herr Walter, helfen Ihnen die Bücher von Frau Hartwig bei Ihrer Arbeit auch weiter?
Ja, eindeutig. Und zwar deshalb, weil die Ausführungen in den Büchern sehr gründlich mit Tatsachen untermauert sind, weil ein Bezug zur Realität hergestellt ist und weil ich dort auch belastbare Fakten finde. Und das ist schon sehr entscheidend. Das stellt die Renate Hartwig auch mit ihrem letzten Buch, Die Geldmaschine Kassenpatient, unter Beweis, dass ich zwischenzeitlich komplett durchgelesen habe und mir auch einige Daten und Fakten rausgezogen habe. Wer allerdings, und ich kann das Buch auch nur weiterempfehlen, muss ich sagen, wer allerdings jede Entwicklung, wie sie auch immer läuft, akzeptieren möchte und lieber in seiner bequem in Unwissenheit verharrt, den kann ich vor dem Buch nur warnen, weil es könnte für ihn ein bisschen unruhig werden. Weil man kann da eben nicht übersehen, wo das Ganze hinführt. Allen anderen mündigen Bürgern, würde ich mal sagen, kann ich das Buch dringend anempfehlen. Es müsste meines Erachtens auch Pflichtlektüre sein für Funktionäre im Gesundheitswesen, für Ärzte und vor allem für die Politiker. Dann würden sie endlich mit der Nase mal auf ein paar Probleme gestoßen, die wir so als moderne Gesellschaft und als Sozialstaat überhaupt nicht bieten lassen. Aber gleich auf welchem Gebiet, ob das jetzt hier die Renate Hartwig im Gesundheitswesen mit ihrer Schnittstelle zum Grundeinkommen ist, ob es Themen im sozialen und Gesundheitssystem sind oder überhaupt irgendwelche Themen der Daseinsfürsorge. Autoren wie die Renate Hartwig helfen uns dabei, dass diese in der gesellschaftlichen Diskussion bleiben, aber auch zum Beispiel die Initiative Grundeinkommen, die ja zu dieser Sendung hier steht, ist zum Beispiel so eine Organisation, die dafür sorgt, dass der notwendige Diskurs zu diesen Themen aufrechterhalten bleibt. Und das halte ich für sehr entscheidend. Sind halt leider immer wenige, wie zum Beispiel die Gisela Glück-Groß, die solche Dinge am Rollen halten und die paar Leutchen um sie herum. Aber wir brauchen solche Menschen. Das ist zwingend notwendig, sonst fahren wir mit unserer Gesellschaft an die Wand. Ich darf bei der Gelegenheit vielleicht noch darauf hinweisen, dass da ja morgen eine Veranstaltung ist in der VH, im Club Orange zu diesem Thema der freie Mensch im Sozial- und Gesundheitssystem mit der Renate Hartwig. Und das beginnt um 18 Uhr. Ich werde auf jeden Fall dort sein und freue mich auf einen sehr interessanten Vortrag.
Ich darf an der Stelle Gisela Glück-Groß ganz herzlich noch begrüßen im Studio. Liebe Gila, du hast auch noch eine Ankündigung mitgebracht einer Sendung. Geh ganz nahe ans Mikro und dann hört man dich auch.
Ja, ich freue mich, dass die Aktivistin, ich sehe sie vorrangig als Aktivistin, Frau Hartwig da war. Und wir dürfen am 8. September, am Sonntag im Club Orange, zu einem Vortrag und zu einer Podiumsdiskussion, die dann live über das Radio Free FM übertragen wird, Frau Inge Hannemann begrüßen, die für mich eine Whistleblowerin ist aus den Jobagenturen heraus, die jahrelang mit Hartz-IV-Empfängern zu arbeiten hatte, die Menschen eigentlich in Richtungen leiten musste, die sie vor ihrem Gewissen nicht verantworten konnte. Sie ist damit mit diesen Informationen an die Öffentlichkeit gegangen, beziehungsweise erstmal intern in der Jobagentur, ist da auf taube Ohren gestoßen und ist dann an die Öffentlichkeit gegangen und ist jetzt eine freigestellte ehemalige Jobmitarbeiterin, die am 8. September uns über ihre Erlebnisse und vor allem, was das mit ihr gemacht hat und was es mit den Menschen macht, sprechen wird.
8. September, Sonntag, 12 bis 13 Uhr im Club Orange, also im Einstein-Gebäude und eben auch live bei Radio Free FM. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie alle da waren. Und das war's dann schon wieder in der Plattform. Mein Name ist Friedrich Hoog. Danke fürs Zuhören. Hier ist unser End-Jingle.
Das war die Free FM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's.